Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Zahl unter dem Strich bleibt rot, aber sie ist kleiner geworden. Die UBS macht im dritten Quartal rund eine halbe Milliarde Verlust. Die britische Regierung macht zwei halbstaatliche Großbanken kleiner. Die EU hatte das verlangt. Der EU-Reformvertrag von Lissabon nimmt die vorletzte Hürde. Das tschechische Verfassungsgericht gibt grünes Licht. Die kranken Rekruten in Chur haben tatsächlich die Schweinegrippe. Die Analysen haben den Erreger bei 70 Armeeangehörigen nachgewiesen. Und um 13 Uhr, die Wege hin zum Frieden werden steiniger und die Teilnehmer an den Verhandlungen unberechenbarer, sagen zwei Schweizer Friedensstifter im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon ist Kurtin Vinzenz. Zuerst die wichtigsten Meldungen von heute Mittag, der Nachrichtenüberblick mit Susanne Schmucke.
Die Großbank UBS meldet im Unterschied zu vielen anderen Banken für das dritte Quartal einen Verlust. Dieser beträgt 560 Millionen Franken. Allerdings, im Vorquartal war das Minus mit 1,4 Milliarden deutlich größer. Wiederum hat die UBS Kunden verloren. Insgesamt flossen im dritten Quartal fast 37 Milliarden Franken an Kundengeldern ab. Auch der Rückversicherer Swiss Re hat seine Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. Der Konzern ist in die Gewinnzone zurückgekehrt und meldet einen Einnahmenüberschuss von 330 Millionen Franken. Im Vorquartal machte Swiss Re noch einen Verlust von 380 Millionen Franken. Die Privatbank Neue Zürcher Bank NZB verliert ihre Eigenständigkeit und deren Geschäftsleiter Martin Eberhardt muss gehen. Das hat die Finanzmarktaufsicht angeordnet, nachdem sie untersucht hatte, welche Rolle die NZB bei der sogenannten Sulzer-Affäre hatte. Die NZB soll nun von der Privatbank Sarasin übernommen werden. Diese war bisher Minderheitsaktionärin. 2007 hatte eine Investorengruppe um den Russen Viktor Wechselberg die Mehrheit bei Sulzer übernommen. Zum Teil hatte sie das Börsengesetz umgangen. Bereits früher gerügt wurden in diesem Zusammenhang die Zürcher Kantonalbank und eine Tochter der Deutschen Bank. In Großbritannien müssen zwei Banken, die teilweise verstaatlicht wurden, einzelne Bereiche verkaufen, die Royal Bank of Scotland und Lloyds. Mit diesem Entscheid entspricht die Regierung in London einer Forderung der EU. Weil die beiden Banken in großem Umfang Staatshilfe erhalten haben, seien sie gegenüber der Konkurrenz bevorteilt. Über 80% der Royal Bank of Scotland gehören dem britischen Staat. Damit betragen die Kosten für die öffentliche Hand fast 475 Millionen Franken. Bei Lloyds beträgt die Regierungsbeteiligung über 40%. Die Wirtschaft in der EU erholt sich. Gemäß der neuesten Prognose der EU-Kommission wird sie nächstes Jahr um 0,7% wachsen. Noch im Frühling hatte die EU-Kommission ein leichtes Minus vorausgesagt. Die EU-Wirtschaft komme nun aus der Rezession heraus, denn auch 2011 werde sich das Wachstum fortsetzen. Das tschechische Verfassungsgericht hält den Grundlagenvertrag der EU für verfassungsmäßig. Damit kann Tschechien als letztes EU-Mitglied den sogenannten Vertrag von Lissabon unterzeichnen, womit er in Kraft treten könnte. Die tschechischen Gegner, unter ihnen Staatspräsident Klaus, geben damit ihren Widerstand auf. Sie hatten sich lange gegen den EU-Vertrag gesperrt, weil sie Tschechiens Eigenständigkeit bedroht sahen. Der Lissabon-Vertrag erlaubt der Europäischen Union Beschlüsse, ohne dass immer alle EU-Staaten zustimmen müssen. In einer Rekrutenschule in Chur haben 70 Männer die Schweinegrippe. Das hat die Bündner Regierung bestätigt. Jeder fünfte Rekrut auf dem Waffenplatz Chur ist krank. Das eidgenössische Verteidigungsdepartement hatte bereits gestern über die Grippefälle berichtet. Nun ist klar, dass es sich um die Schweinegrippe handelt. Auf Schweizer Straßen sollen keine 60-Tönner fahren dürfen. Der Luzerner Kantonsrat hat eine Standesinitiative klar gut geheißen. Diese verlangt vom Bund, dass sogenannte Gigaliner nicht auf Schweizer Straßen zugelassen werden. Gigaliner sind 25 Meter lange Lastwagenanhänger mit einem Gewicht von maximal 60 Tonnen. Sie können rund 50% mehr an Waren transportieren als 40 Tonner. In der EU wird derzeit diskutiert, ob solche Riesenkamions zugelassen werden sollen. Der Bundesrat soll sich für die Rettung der letzten Blumenwiesen in der Schweiz einsetzen. Das verlangen die Umweltschutzorganisation Pro Natura und der Schweizer Vogelschutz. Sie haben eine entsprechende Petition eingereicht. In den letzten 60 Jahren seien 90% der Trockenwiesen verschwunden. Laut den Initianten kommen auf diesen Wiesen sehr viele Pflanzen und Tierarten der Schweiz vor.
12.35 Uhr. Im Rendezvous geht es weiter mit diesen Stichworten. UBS. Die roten Zahlen werden immer kleiner, aber das Vertrauen der Kunden ist offensichtlich schwierig wiederzugewinnen. EU-Vertrag. Das tschechische Verfassungsgericht sieht kein Problem, aber wann nimmt Präsident Klaus den Füller in die Hand? Dann Sexualstraftäter.
Fluchtgefährdete Straftäter und Straftäter, die gefährlich sind, sofortige Übergriffe zu machen, gehören nicht in das offene Konzept St. Johansen,
sagt der Vizedirektor der halboffenen Anstalt am Bielersee und gibt nach Ausbrüchen mit schlimmen Folgen Fehler zu. Luzern, die Stadt bekommt ein Opern- und Balletthaus geschenkt, das Nachsehen hat wohl das Sprechtheater. Latinos, sie wählten Barack Obama in Scharen, jetzt sind viele ernüchtert. Und sich für Frieden engagieren wird immer heikler und komplizierter, sagen Laurent Götschl und Didier Peklar von der Schweizerischen Friedensstiftung um eins im Tagesgespräch. All das nach Susan Schmucke mit Börsewetter und Verkehr.
Zuerst zur Börse die Daten gemäß Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.152 Punkten. Das ist ein Minus von 2,2%. Und der Euro wird zu einem Franken 51,21 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,328. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint vor allem im Süden und Osten noch zeitweise die Sonne. Sonst ziehen Wolken auf und von Westen her setzt erneut Regen ein. Die Temperatur steigt im Norden auf 9, im Süden auf 15 Grad. Morgen Mittwoch gibt es zunächst kräftigen Regen und stürmische Windböen. Am Nachmittag zeigt sich im Flachland wieder die Sonne und das bei 11 Grad. Am Donnerstag schließlich wechseln sich Sonne, Wolken und einige Regenschauer ab. Die Temperatur geht zurück und die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 1000 Meter. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Verluste der UBS werden kleiner und haben bei weitem nicht mehr die Dimension der Milliardenverluste von letztem Jahr. Aber schwarz sind die Zahlen auch diesmal im dritten Quartal nicht geworden. Und, was die UBS-Führung vor allem beunruhigen dürfte, immer noch ziehen Kunden viel Geld ab. Zu den Hintergründen Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
In den Monaten von Juli bis September haben die UBS-Kunden erneut 37 Milliarden Franken von der Bank abgezogen. Roger Degen, Analyst bei der Bank Julius Baer, erklärt den Geldabfluss so.
Auf der einen Seite hat das sicher mit der nach wie vor geschwächten Marktstellung im Private Banking zu tun. Auf der anderen Seite kann man sicher davon ausgehen, das wurde eigentlich auch so von Herrn Grübel indiziert, dass man Bereinigungen bei den Kundenberatern vornimmt, also von Kundenberatern, die eher suspekte Gelder verwalten.
Die UBS verliert weiterhin Kunden, weil einerseits das Vertrauen nach wie vor angeschlagen ist und andererseits hat sich auch die Zahl der Kundenberater stark reduziert. Und wenn ein Berater die Bank verlässt, dann nimmt er oft auch gleich die Kundschaft mit, sagt UBS-Finanzchef John Cryan.
When financial advisors leave, they generally take a lot of their client assets with them.
Allein im dritten Quartal haben insgesamt 860 Kundenberater die UBS verlassen, aus verschiedenen Gründen, zum Teil freiwillig, zum Teil wurden sie freigestellt, weil sie den Ansprüchen nicht mehr genügten, oder sie gingen, weil die UBS Geschäftsteile verkauft hat. Vor allem in den USA sank die Zahl der Kundenberater. Eine wichtige Rolle beim Geldabfluss hat auch die Diskussion rund um die Steuerhinterziehung gespielt. Nochmals UBS-Finanzchef John Cryan.
The heightened scrutiny of governments around the world on tax matters, and given our role center stage in that in the earlier part of the quarter, before the John Doe summons were settled, I think we were disproportionately affected.
Die härtere Haltung mancher Regierungen in Steuerfragen habe die UBS überdurchschnittlich getroffen, vor allem bevor der Steuerkonflikt in den USA beigelegt worden sei. Als Folge des Steuerstreits in den USA gibt die UBS ihr Offshore-Geschäft auf. Das heißt, die Grossbank betreut aus der Schweiz heraus keine amerikanischen Kunden mehr oder nur noch mit einer entsprechenden Lizenz. Für viele Beobachter kommt der erneut hohe Geldabfluss überraschend. Viele hatten auf eine Wende gehofft. Bereits im vergangenen Jahr haben die Kunden mehr als 220 Milliarden Franken von der UBS abgezogen. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres fallen nun nochmals 91 Milliarden Franken weg. Und wenn eine Bank so viele Gelder verliert, dann bedeutet dies auch für die Zukunft, dass sie weniger Einnahmen generieren kann, weniger Kundengelder heißt weniger Gebühren.
Manuel Rentsch. In Großbritannien werden die Banken für ihren Leichtsinn vor der Krise bestraft. Die Europäische Kommission hat durchgesetzt, dass 2 Banken, die in den letzten 1,5 Jahren mit Steuergeldern gerettet worden waren, verkleinert werden. Damit soll es mehr Konkurrenz auf dem Markt geben und das Risiko soll sinken, dass die überdimensionierten Bankhäuser noch einmal die britische Volkswirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Martin Aliot berichtet.
Royal Bank of Scotland und Lloyds, die beiden Giganten, die schon jetzt zu 73% bzw. 44% dem Steuerzahler gehören, müssen auf einen Teil ihrer Tätigkeitsbereiche verzichten. Sie müssen ihre Versicherungstöchter und einen Teil ihrer Filialen in den nächsten 4 Jahren verkaufen, damit neue, konkurrierende Banken für britische Kunden entstehen. Der Umfang der Abspaltungen ist indessen beschränkt. Der Marktanteil von Royal Bank of Scotland soll um 2, der von Lloyds um 4,5 Prozentpunkte sinken. Dadurch werden die beiden nicht zu Zwergen. Dieses Drehbuch setzt allerdings voraus, dass ein privater Käufer, der zurzeit nicht im britischen Bankwesen vertreten ist, gefunden werden kann. Beobachter denken an die riesigen Versicherungskonzerne Allianz, Generali oder Zürich. Es ist nicht die kühne Zerschlagung eines verantwortungslosen Oligopols im britischen Bankensektor. Eher schon handelt es sich um ein Signal, dass die fahrlässig eingegangenen Risiken der Vergangenheit irgendwelche Konsequenzen haben müssen. Das Signal kommt allerdings nur dem Schein nach aus London. Tatsächlich wurde es von der EU-Kommission in Brüssel erzwungen. Bemerkenswert indessen scheint, dass diese Abspeckung der Elefanten, die von der EU-Kommission ja auch als Strafe für die bisherigen immensen Staatshilfen gemeint ist, nun dazu führt, dass der Staat noch einmal rund 30 Milliarden Pfund nachschießt, um die dünne Kapitaldecke der Banken etwas aufzupolstern. Lloyds will diese Kapitalerhöhung zwar aus eigener Kraft auf dem Markt durchführen, zählt aber darauf, dass sich der Fiskus kräftig daran beteiligt. Royal Bank of Scotland, die ehemalige Casino-Bank, wird zusätzlich 25 Milliarden Pfund erhalten, womit der Staatsanteil auf 84% steigt. Diese erneute massive Kapitalspritze für die einst größte britische Bank, Royal Bank of Scotland, ist im britischen Kontext weit bedeutsamer und riskanter als die Abspaltung von Teilen des Filialnetzes. Für die EU-Kommission sieht es anders aus. Sie hat nun allen 27 EU-Regierungen unmissverständlich signalisiert, dass großzügige Staatsbeihilfen für marode Privatfirmen den Binnenmarkt verzerren und, wenn auch geringfügige, Korrekturen erfordern.
In der Stadt Brünn, wo das tschechische Verfassungsgericht seinen Sitz hat, schneite es am Morgen. Aber für die EU ging die Sonne auf. Das Gericht sieht kein Problem beim EU-Reformvertrag von Lissabon und hat eine Beschwerde abgewiesen. Jetzt ist der tschechische Präsident Václav Klaus am Zug, ein EU-Kritiker. Er muss mit seiner Unterschrift das Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags in allen Mitgliedstaaten der EU ermöglichen. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Vor dem tschechischen Verfassungsgericht in Brünn demonstrierten Befürworter und Gegner des Lissabon-Vertrags im Schneetreiben. Drinnen verkündete der Vorsitzende Richter Pavel Rychetský das Urteil, das europaweit mit großer Spannung erwartet worden war.
Lissabonská smlouva a její ratifikace nejsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
Rychetskys Urteilsbegründung dauerte fast 2 Stunden lang. Im Wesentlichen sagte er, dass der Lissabon-Vertrag nicht gegen nationales Recht verstoße. Die Befürchtung der Kläger, mit dem Vertrag würden zu viele Kompetenzen an Brüssel übertragen, sei unbegründet. Die Souveränität Tschechiens werde nicht angetastet. Bereits vor einem Jahr hatte das Verfassungsgericht eine ähnliche Klage gegen den Reformvertrag abgewiesen. Nun bezog es sich in weiten Teilen auf das damalige Urteil. Die konservativen Senatoren haben in einer ersten Reaktion erklärt, sich dem Richterspruch beugen und nicht länger juristisch gegen den Vertrag vorgehen zu wollen. Und auch Staatspräsident Václav Klaus hat angekündigt, sich nicht mehr querzustellen. Klaus hatte zuletzt eine Ausnahmeklausel zur europäischen Grundrechtecharta durchgesetzt, um sein Land vor Rückgabeforderungen von Vertriebenen zu schützen. Er wollte die umstrittenen Benesch-Dekrete juristisch absichern, auf deren Grundlage Hunderttausende Deutsche und Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurden. Nun werde er keine weiteren Bedingungen für seine Unterschrift stellen, erklärte Klaus nach dem EU-Gipfel von Ende letzter Woche. Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass er den Lissabon-Vertrag für schlecht halte.
Lissabonská smlouva pro Českou republiku za špatný.
Wann der Präsident unterschreiben wird, ist offen. Heute noch will er in die USA abreisen und erst am Sonntag nach Prag zurückkehren. Doch die Zeit drängt. Die EU möchte das Lissabonner Abkommen so rasch wie möglich in Kraft setzen. Am liebsten schon ab dem 1. Dezember, damit sie ihre Strukturreformen in Angriff nehmen kann. Mit dem Vertrag soll die auf 27 Mitglieder angewachsene EU demokratischer und effizienter werden.
Der Waffenplatz in Chur ist also von der Schweinegrippe betroffen. Ein Waffenplatz, auf dem 324 Armeeangehörige im Einsatz sind. Wie viele sind jetzt krank? Das wollte Inlandredaktor Peter Maurer von Armeesprecher Christoph Brunner wissen.
75 klagen über Grippesymptome. Wir haben 6 Leute getestet, ob sie an der pandemischen Grippe A leiden, und heute erfahren, dass alle 6 positiv sind.
Was heißt das jetzt konkret für den Waffenplatz Chur?
Das heißt, dass 66 Angehörige der Armee im Moment auf der Krankenstation sind. Das entspricht etwa einem Viertel dieser Rekruten, die diese Ausbildung in Chur machen.
Wird eine Ausgangssperre in Betracht gezogen?
Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Klar ist, dass die Leute, die auf der Krankenstation sich im Moment befinden, sicher keinen Ausgang bekommen.
Welche Auswirkungen haben jetzt diese Grippefälle auf andere Rekrutenschulen oder WKs?
Im Moment keine.
Es wird weitere Schweinegrippefälle geben, auch in der Armee. Wie ist die Armee darauf vorbereitet?
Die Armee ist sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben bis heute 56 bestätigte Fälle von Schweinegrippe in der Schweizer Armee. Wenn Sie das vergleichen mit den Zahlen in der Schweizer Bevölkerung, ist das ein ganz kleiner Teil.
Könnte es sein, dass Rekrutenschulen oder WKs abgesagt werden müssen?
Im Moment ist das nicht denkbar.
Wann wäre es denkbar?
Wenn eine bestimmte Anzahl der Leute an Grippe erkrankt, dann macht es keinen Sinn mehr, eine Ausbildung durchzuführen. Aber davon sind wir weit entfernt.
Sagt Armeesprecher Christoph Brunner. Ein Sexualstraftäter, der in der offenen Maßnahmenanstalt St. Johannsen am Bielersee im Kanton Bern seine Strafe absitzt, setzt sich in seiner Freizeit ab, missbraucht im Strandbad in der Nähe ein Mädchen und kehrt danach wieder in die Anstalt zurück, so geschehen vor 3 Monaten. Was ist schiefgelaufen und können daraus Lehren gezogen werden? Brigitte Mader.
Zwischen Bieler und Neuenburger See liegt die Anstalt St. Johannsen. 80 Männer sitzen in diesem offenen Maßnahmenzentrum ihre Strafe ab. Jeder vierte hat ein Sexualdelikt begangen. Der Rest sind Drogendelinquenten, Brandstifter und andere Gewalttäter. Das Delikt spielt bei der Einweisung nach St. Johannsen keine Rolle. Vielmehr müssen die Verantwortlichen beurteilen, besteht Fluchtgefahr, wie groß ist das Risiko, dass der Täter rückfällig wird. Und genau die Fluchtgefahr und das Rückfallrisiko habe man falsch eingeschätzt, gibt Thomas Ingold, der stellvertretende Direktor von St. Johannsen, zu.
Ganz klar ist es natürlich, man kann diesen Ausdruck gebrauchen, ist das ein Super-GAU für unsere Institution.
Passiert seien die Fehler bei der Einweisung, also bei jenen Stellen, die beurteilen müssen, ob für einen Täter der offene oder der geschlossene Strafvollzug angebracht sei. 3 Stellen sind da involviert. Das Gericht zuerst, dann die Einweisungsbehörde des jeweiligen Kantons und schließlich die Institution selbst. Dabei seien die Zuständigen durchaus gut dokumentiert, sagt Thomas Ingold.
Wenn wir einen Fall haben, haben wir das psychiatrische Gutachten, wenn möglich, das immer, die Gerichtsakten, wenn möglich, die Urteilsmotivation, und wir versuchen uns dann ein Bild zu machen. Zum Beispiel gibt es Vorstrafen, wie war das Tatmuster, wie gab es schon vorher Behandlungsversuche, sind diese gescheitert oder nicht gescheitert, und das gibt so ein Bild.
Und dieses Bild war offenbar falsch, wie die jüngsten Vorfälle zeigen. Der stellvertretende Direktor von St. Johannsen will zum konkreten Fall: Ein Insasse reist aus, vergewaltigt im nahen Strandbad ein Mädchen, kehrt danach unbemerkt zurück. Zu diesem Fall will Ingold zwar keine Stellung nehmen, nur so viel:
Dass wir keine Anhaltspunkte hatten, die einen solchen Übergriff voraussehen ließen. Aber ich sage, wenn so etwas geschieht, sind Fehler gemacht worden und es war eine Fehleinschätzung eines Menschen.
Grundsätzlich in Frage stellen dürfe man den offenen Vollzug für Sexualstraftäter deswegen nicht, ist Ingold überzeugt. Es könne nicht sein, dass man alle solchen Straftäter in den geschlossenen Vollzug schicke.
Das würde bedeuten, dass vielleicht in 3 Jahren, in 2 Jahren die Leute dann auch wieder bei uns wären, weil die Leute, die haben ein Urteil mit dem Auftrag, sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren, und das können sie nur auch über den offenen Vollzug machen.
Denn ohne therapeutische Maßnahmen sei die Rückfallgefahr für die Täter größer, so Ingold. Psychotherapie und soziale Eingliederungsmaßnahmen sind neben der Arbeit Schwerpunkte im offenen Maßnahmenvollzug. Auf diesen offenen Vollzug zu verzichten, sei deshalb wenig sinnvoll.
Der Bericht von Brigitte Mader. Da würde einiges anders in der Kulturstadt Luzern, dann, wenn die Stadt diese Pläne verwirklicht. Nach dem großen Wurf mit dem Kultur- und Kongresszentrum, das die Stadt über die Landesgrenzen hinaus berühmt machte, soll jetzt ein neues Musiktheaterhaus für Furore sorgen. Die Stadtregierung ist bereit, dafür das traditionelle Theaterhaus an der Reuss und damit das Sprechtheater zu opfern. Aus Luzern, Andrea Keller.
Bewunderung, teils gar Neid, das erlebt der Luzerner Stadtpräsident seit vorletztem Frühling, wenn er sich mit Amtskolleginnen und Kollegen aus anderen Kantonen trifft. Oft werde er gefragt, wie Luzern es schaffe, schon wieder private Mäzene an der Hand zu haben, die sich für die Kultur einsetzen. Vor 1,5 Jahren wurde bekannt, dass private Gönner, die anonym bleiben wollen, 100 Millionen Franken spenden. Das Geld solle für den Bau eines neuen Musiktheaters eingesetzt werden, ein Haus, wie die Initianten sagen, mit einer ganz neuen Raumaufteilung und einer beweglichen Bühne für ganz neue, moderne Musikproduktionen. Allerdings, es herrscht nicht nur eitel Sonnenschein und Kultureuphorie in Luzern. Gerade in der jetzigen Zeit regiert auch hier das Geld. Die ständigen Diskussionen um den kostspieligen Betrieb des Kultur- und Kongresszentrums vor Augen warnte der Stadtrat heute davor, dass für den Betrieb einer Salle Modulable kein zusätzliches Geld vorhanden sei. Wenn Luzern das neue Musiktheaterhaus wolle, müsse das vorhandene Geld umverteilt werden. Das Luzerner Theater, so der Vorschlag der Stadtregierung, soll sein über 170-jähriges Theaterhaus aufgeben und sich neu in der Salle Modulable positionieren. Zudem solle das traditionsreiche Dreispartenhaus künftig einzig und alleine auf die Sparte Musiktheater setzen. Den Bereich Sprechtheater will der Luzerner Stadtpräsident Urs W. Studer an die freie Szene delegieren.
Das heißt ja lediglich, dass wir Sprechtheaterversorgung natürlich nach wie vor wünschen und wollen, aber nicht mehr unbedingt in der Form eines eigentlichen Dreispartentheaters, sondern ebenso professionell verantwortet durch andere Organisationen, die sogenannte freie Theaterszene. Und ich denke, das ist ein Modell, das insbesondere in heutiger Zeit, wo Ensemblebetriebe immer mehr am Verschwinden sind, ein Modell der Zukunft.
Trotz kritischer Stimmen und hitziger Diskussionen, die der Stadtrat mit seinen Vorschlägen ganz sicher auslöst, Stadtpräsident Urs B. Studer will das Geschenk, die 100 Millionen Franken für den Bau, trotzdem nicht missen.
Es ist eine einmalige Chance, die wir nutzen wollen, aber auch nutzen müssen. Die Zeiten sind einfach derart oder heute, dass Diskussionen diesbezüglich überhaupt nicht zu vermeiden sind.
Mit einer möglichen Premiere in der Salle Modulable ist gemäß den Initianten frühestens in den Jahren 2014, 2015 zu rechnen. Wie realistisch dieser Zeitplan ist, werden die kommenden Diskussionen zeigen. Zu den Vorschlägen der Regierung wird jetzt das Parlament Stellung nehmen. Der mögliche Verlust des Sprechtheaters und die Schließung des Theaterhauses wird aber über die Ratsgrenzen hinaus sicherlich für Diskussionen sorgen.
Die Hoffnung auf Veränderung, auf Change, war und ist bei Ihnen besonders groß, bei den fast 50 Millionen Latinos in den USA. Ganz viele von ihnen wählten vor einem Jahr Barack Obama in der Hoffnung, dass er ihnen aus der Armut helfen könnte. Neueste Umfragen zeigen, dass der Präsident bei den Latinos noch immer populär ist, aber die Ungeduld wächst. Das wurde sogar am Dia de los Muertos deutlich, dem eigentlich ganz und gar unpolitischen Totensonntag, der bis gestern gefeiert wurde. Die Reportage von Max Ackermann aus Los Angeles.
Der Hollywood Forever Friedhof in Los Angeles ist das ganze Jahr über eine Touristenattraktion. Hier liegen Film- und Showgrößen begraben und manch eine Gedenkfeier gerät zum Happening. Nie aber geht es so bunt und so laut zu wie am lateinamerikanischen Totensonntag, den Dia de los Muertos. Der Geruch von Tacos und Enchiladas erfüllt die Luft. Aber das Faszinierendste am Dia de los Muertos sind die kunstvoll hergerichteten Gedenkaltare, wahre Kunstwerke zu Ehren von verstorbenen Familienmitgliedern und Freunden.
In honor of my dad, her husband, her son and my brother that died in Vietnam and a lot of people that have passed away.
Blumenarrangements, farbige Girlanden mit Puppen, nachgestellte Szenen aus dem Leben der Verstorbenen werden gezeigt und deren Lieblingsspeisen bereitgestellt. So nimmt man Kontakt auf mit den lieben Verstorbenen, zeigt die Verbundenheit über den Tod hinaus.
I have a picture of my grandparents and my grandparents to me were everything and I feel they're around here.
Livia Oliveira hält aber nicht nur das Andenken an ihre Großeltern hoch. Die junge Frau, die als Kind aus Mexiko in die USA eingewandert ist, ehrt mit ihrem Altar auch jene Immigranten, die auf dem Weg ins gelobte Land umgekommen sind, verdurstet in den Wüsten Südkaliforniens oder Arizonas.
Because we're immigrants, we dedicate to those people who cross the borders with no documents and they just died in the process of crossing the border.
Die weißen Kreuze auf Livias Altar sind eine starke Botschaft und ein Protest. Vor einem Jahr haben Livia und all ihre Freunde Barack Obama gewählt, weil er ihnen eine Immigrationsreform versprochen hatte, mit der Aussicht, dass die über 10 Millionen illegal im Land lebenden Ausländer gültige Papiere erwerben können. Bis jetzt aber sei noch gar nichts geschehen.
We're hoping that this changes, but it hasn't changed at all yet.
Zwei von drei Hispanics haben letztes Jahr Barack Obama gewählt und so entscheidend mit dazu beigetragen, dass Bundesstaaten wie New Mexico, Colorado, Nevada oder auch Florida an die Demokraten gingen. Jetzt müsse der Präsident das Versprechen einlösen, fordert Angelica Salas von der Koalition für ein humanes Immigrationsrecht in Los Angeles.
It's time that he stand by his word, that he fulfill a promise that he made when he was senator and when he made when he was a candidate. We hope that he keeps that promise now that he's president.
Tenemos los ayots, las tortugas que también tocaban nuestros antepasados.
Als ärmste Bevölkerungsgruppe in den USA leiden die Latinos besonders stark unter der steigenden Arbeitslosigkeit und der blockierten Gesundheitsreform. Aber Angela Zambrano von der Nationalen Allianz der lateinamerikanischen und karibischen Gemeinschaften plädiert für Geduld. Wirklicher Wandel braucht eben Zeit.
We know that change doesn't happen overnight, that it takes a lot of organizing. So we have to continue to work with him and, you know, the progressive movement in this country to bring about change.
Offenbar denken die meisten Latinos so, die vor einem Jahr Obama gewählt hatten. Jedenfalls zeigen Umfragen, dass die Unterstützung seither kaum abgenommen hat. Ein wenig Magie und Geisterbeschwörung am Dia de los Muertos kann aber vielleicht doch nicht schaden, um den halbtoten Reformprozess wieder zu beleben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.